Hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei.
Hey, liebe Life Group, so schön, dass ihr heute an diesem Sonntag wieder zusammen seid. Ich freue mich total, heute mit euch zu sein, das Wort bringen zu können. Wir blicken heute auf einige unfassbar geniale Wochen zurück. Wir hatten unsere Worship Night an Karfreitag, unser Ostergottesdienst mit über 40 Täuflingen. Letzte Woche war Daria Reicheur bei uns, was ein richtig kraftvoller Gottesdienst war. Und wir sind einfach so dankbar, dass wir Teil sein dürfen von dem, was Gott unter uns macht, dass wir Teil sein dürfen von dieser Church. Und es ist einfach genial. Heute Morgen starten wir mit unserer brandneuen Predigtserie, die wir genannt haben, Gott, Geld und ich. Als Church wollen wir regelmäßig über dieses Thema Finanzen sprechen, weil wir glauben, dass es ein extrem wichtiges Thema für uns ist. Warum? Weil wir als Nachfolger von Jesus jeden Bereich ihm unterstellen wollen und weil wir unsere Sicht in Einklang bringen wollen mit seiner Sicht. Uns ist bewusst, dass es ein super wichtiges Thema für unsere Nachfolge ist und dass es auch geistlich sehr umkämpft ist. Das Evangelium oder Jesus selber spricht so oft über das Thema Besitz und Reichtum und er spricht mehr darüber als über jedes andere Thema in den Evangelien. 16 von 34 Gleichnissen sind diesem Thema gewidmet. Es gibt im Neuen Testament, ich glaube, 2084 Verse, die dieses Thema besprechen. Und ich frage mich, warum hat Gott entschieden, so viel über dieses Thema uns mitzugeben in der Bibel? Ich glaube, weil es ist ein Thema, was polarisiert vielleicht, was uns schwerfällt, vielleicht darüber zu sprechen und weil es eine unfassbare Kraft hat in unserem Leben und in unserer Nachfolge. In dieser Predigtserie werden wir uns an ein Buch entlangangeln, was wir euch sehr empfehlen können. Es erklärt geistliche Zusammenhänge richtig gut, es ist frisch und klar. Und wenn du es liest, wird es dir ein tiefes Verständnis für dieses Thema geben und für die theologische Sicht, die wir auch vertreten. Und deswegen wollen wir dir die Möglichkeit geben, im nächsten Gottesdienst dir eine Kopie von diesem Buch für nur 5 € zu kaufen. Ihr habt die einmalige Chance, das Buch zu kaufen. Und ich möchte dir das wirklich ans Herz legen. Die Predigtserien werden dich weiterbringen. Aber wenn du das Buch selber für dich liest, wird es dein Verständnis dafür extrem vertiefen. Deswegen hol dir auf jeden Fall deine Kopie und steig damit ein. Wenn du noch eine Motivation brauchst, um bei dieser Reise dabei zu sein, der Untertitel dieses Buches ist, wie du dir einen Weg in die finanzielle Freiheit schaffst. Und das ist tatsächlich der Kern dieser Serie, tief zu begreifen, dass Gott für uns die finanzielle Freiheit hat und das für uns möchte. Wie wir diesen Weg dorthin erkennen können, das schauen wir uns über die nächsten 5 Predigten an. Und vielleicht hier auch eine kleine Warnung an dich. Wir werden lehren, wir wollen den Weg zusammen erkennen, aber diesen Weg tatsächlich zu gehen, vielleicht Disziplin anzuwenden und die Sachen umzusetzen, liegt natürlich in deiner Verantwortung. Aber wir glauben wirklich, dass Veränderung stattfinden kann in unserem Leben, dass Gott unser Denken erneuern möchte, dass er Lügen beiseite schaffen möchte und uns Wahrheiten mitgeben möchte über dieses Thema. Und wir glauben, dass das Resultat davon tatsächlich finanzielle Freiheit ist. Was das genau ist, das definieren wir gleich. Aber zuerst schauen wir uns 2 zentrale Verse an, die uns in den nächsten Wochen begleiten werden. 2 Verheißungen, die erste aus dem Alten Testament, die steht in 5. Mose 8, Vers 18. Und da steht, erinnert euch daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Und aus dem Neuen Testament, 2. Korinther 9, Vers 8. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Ich bete mal kurz, bevor wir einsteigen. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest. Ich danke dir, dass du in jeder Live-Group, die gerade zusammensitzt, gegenwärtig bist, Herr. Und ich bete einfach so, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Amen. Amen. Unser Denken über Geld kommt meistens von unserer Prägung, die wir als Kind gelernt haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah in deiner Familie, ob ihr objektiv gesehen viel Geld hattet oder vielleicht eher weniger. Aber oft prägt sich etwas in uns ein subjektives Gefühl, was uns unsere Eltern oder die Leute um uns herum gegeben haben. Wenn ich an meine Elternhausprägung denke, dann sehe ich, dass ich mit einem leichten Armutsdenken groß geworden bin. Meine Mutter kam als 14-Jährige mit ihrer Familie aus Algerien nach Frankreich und die hatten nur das dabei, was sie im Koffer mittragen konnten. Und sie hat uns oft davon erzählt, wie sie mit nichts nach Frankreich kam. Und es hat sich bei ihr so ein Armutsdenken entwickelt. Und ich bin damit groß geworden, dass ich wusste, es gibt reiche Menschen und es gibt arme Menschen und wir gehören nicht zu den reichen Menschen. Und das hat mich geprägt. Und erst als ich 19 wurde und Christin wurde, dämmerte es mir irgendwann ein, dass Gott möchte in meinem Leben, dass ich großzügig bin, dass ich gebe, dass ich meinen Zehnten gebe. Und der Autor unseres Buches hat es ähnlich erlebt. Er ist christlich aufgewachsen, hat eine christliche Prägung, wusste, dass Großzügigkeit etwas ist, was Gott für ihn möchte, hat seinen Zehnten gegeben und auch darüber hinaus. Aber er hat irgendwann gemerkt, dass dieses Thema Geld und Finanzen noch vielschichtiger ist. Und hat sich dann auf die Reise gemacht, zu entdecken, was genau Gottes Wille dafür ist, wie er finanzielle Freiheit erleben kann. Und es ist jetzt auch höchste Zeit, dass wir das definieren, was das bedeutet. Hier ein Satz aus dem Buch: Finanzielle Freiheit bedeutet, dass nicht das Geld uns lenkt, sondern dass wir das Geld lenken. Selbst als Christen kann es nämlich oft sein, dass Geld unsere Entscheidungen lenkt, nicht Gott. Zum Beispiel, dass Geld unsere Entscheidung für heute und für die Zukunft kontrolliert oder dass wir unser Denken über das, was wir uns leisten können oder sollten, von Geld geprägt ist und nicht von dem, was Gott für uns möchte. Zum Beispiel, wenn Mangel uns daran hindert, zu helfen oder weiterzugeben, oder wenn wir den nächsten Schritt in unsere Berufung nicht tun, weil Geld uns davon abhält, weil wir nicht glauben oder nicht auf dem Schirm haben oder uns nicht bewusst ist, dass Gott uns versorgen wird. Oder aber, wenn wir im Überschuss haben, dass wir uns an das, was wir haben, klammern und dass wir unser Vertrauen darauf setzen. Finanzielle Freiheit wird in der Bibel durch eine Verheißung von Anfang an gut beschrieben. Und es ist ein Zustand oder ein Status, den Gott uns geben will. Nochmal dieser Vers aus 2. Korinther. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Ihr werdet sogar noch etwas übrig bleiben, um es mit anderen teilen zu können. Gott möchte uns versorgen, und zwar großzügig. Nicht, dass es gerade so reicht, sondern dass wir mehr haben, als was wir brauchen, um sogar darüber hinaus Menschen zu helfen und zu teilen. Wie würde sich finanzielle Freiheit für dich anfühlen? Was bedeutet es für dich? Es lohnt sich total, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen. Wie ist dein Denken geprägt worden als Kind oder als Jugendlicher? Und wie in so vielem neigen wir dazu, Mythen und Prägungen für absolute Wahrheiten zu halten, obwohl sie vielleicht eben nur Lügen sind. Lange hat der Mensch geglaubt, die Erde sei eine Scheibe, bis irgendjemand daherkam und behauptet hat, dass es eine Kugel sei. Und vielleicht hältst du diese Mythen noch für wahr. Und aus diesem Buch habe ich 8 von diesen Mythen herausgearbeitet und die sind folgende. Wir schauen uns erst die ersten 6 an und die 2 letzten danach. Mythos Nummer 1. Geld ist nichts, worauf wir uns konzentrieren sollten. In anderen Worten, wir sollten uns gar nicht zu viel mit diesem Thema beschäftigen, weil es ist etwas, was nur in der Welt ist und wir brauchen uns als Christen gar nicht so sehr darauf zu konzentrieren. Mythos 2. Gottes Segnungen sind nicht materiell. Gott möchte uns mit Dingen beschenken, die aber mit Überfluss und mit Reichtum und mit Geld nichts zu tun haben. Mythos Nummer 3. Aber die Bibel lehrt doch, dass Geld böse ist. Geld an sich ist schlecht. Es ist etwas, was vom Feind benutzt wird. Und wir als Christen sollten uns davon trennen und am besten arm bleiben und bescheiden bleiben. Mythos 4. Jesus gab das Beispiel für ein spärliches Leben. Und als Christen sollten wir diesem Beispiel folgen, kaum Besitz haben. Mythos 5. Gottes Reich braucht kein Geld. Für das Vorangehen von Gottes Reich braucht es geistliche Dinge, aber kein Geld. Mythos Nummer 6. Mein Umgang mit Geld ist eine Privatangelegenheit. Ich gebe keinem einen Einblick in mein Einkommen oder meine Ausgaben und am wenigsten über mein Geben. Ich werde nicht einzeln auf die 6 Mythen eingehen, aber man kann diese 6 Mythen, ich glaube, sie bestehen aus einem Mix aus erstens Tabus, zweitens aus Prägungen, die mancher erlebt hat und drittens aus Lügen, die der Feind uns geschickt verkauft. Geld ist oft ein Tabuthema und es wird oft als einen persönlichen Lebensbereich betrachtet. Für viele Menschen ist es ein Tabu. Man spricht nicht gerne darüber, wie viel man verdient. Man versucht oft, Reichtum zu verbergen oder Mangel und Armut ebenfalls zu verstecken und nicht zu zeigen, wie viel Geld man eigentlich hat. Ich finde es auch spannend, dass es in der Schule auch kaum über Geld gesprochen wird. Als ich Abitur gemacht habe, konnte ich eine Gedichtsanalyse in 4 Sprachen machen, aber über Miete und Zinsen und Darlehen hatte ich gar keine Ahnung. Es wird nicht darüber gelehrt. Es ist ein Tabuthema, dabei ist Geld doch so wichtig. Geordnete Finanzen setzen in dein Leben Zeit und Kraft frei, um Gutes zu tun. Im größeren Maße und auf einem größeren Maßstab braucht es Finanzen. Um Visionen und Pläne zu verwirklichen, brauchen wir Geld. Und Schulden und Probleme sind oft Grund für Stress und für Sorgen. Ich habe gelesen, dass über 50% der Ehescheidungen auf dieses Thema Finanzen zurückzuführen sind. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden und zu lehren. Viele Christen, viele von uns sind von einem Denken geprägt, dass das Geld und das Reichtum an sich schlecht sind. Und vielleicht steigen wir da mal ein bisschen tiefer ein und gucken uns an, woher das kommt. Ich glaube persönlich, dass dieses Denken oftmals von der Kirche für Jahrhunderte geprägt worden ist, dass man eher arm sein sollte, dass man demütig sein sollte, dass man sich nicht an die Dinge dieser Welt klammern sollte. Und das bedeutet, dass man nichts hat. Aber in 5. Mose 8, Vers 18 steht, erinnert euch daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch Kraft gibt. Das haben wir eben schon gelesen, Reichtum zu erwerben, denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. 1. Chronik 29, Vers 12, Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist der Herr über alles. Sprüche 11, Vers 10, wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, feiert die ganze Stadt. Durch den Segen der aufrichtigen Menschen gelangt eine Stadt zum Wohlstand. Also diese Mythen über Geld oder diese Mythen darüber, dass wir als Christen arm sein sollen, stammen auf jeden Fall nicht aus dem Alten Testament. Weil wir sehen hier, dass Gott die Quelle ist, dass Gott derjenige ist, der alles schenkt, der Reichtum schenkt, der Wohlstand führen möchte, dass Wohlstand ein Segen ist. Das sehen wir hier schwarz auf weiß. Aber vielleicht hast du auch Verse aus dem Neuen Testament im Kopf. Ist es nicht Jesus selber, der Reichtum verurteilt hat? Zum Beispiel in der Story von dem reichen Jüngling. Vielleicht kennst du sie, wo der reiche Jüngling Jesus fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben und zu bekommen? Und Jesus zählt ihm einige Gebote auf und dann sagt er ihm in Markus 10, Vers 21, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm, geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Und als er das hörte, verdüsterte sich sein Gesicht und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle an, die dabei standen, und sagte dann zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Es scheint eindeutig, Reichtum hier hindert uns daran, in das Reich Gottes zu kommen, oder? Geht es wirklich um Reichtum selbst, um Geld an sich? Vielleicht kann uns Paulus helfen, wenn er an Timotheus schreibt und dort steht, 1. Timotheus 6, Vers 9 steht, Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchungen, verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztendlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Auch hier scheint es auf den ersten Blick eindeutig. Reichtum ist schlecht. Aber Paulus spricht nicht direkt über Reichtum, sondern von der Liebe zum Geld, von dem Wunsch nach Reichtum. Es geht nicht um Geld an sich, sondern es geht um deine Motive. Geld an sich, Reichtum an sich ist neutral, aber dein Herz, deine Motive ist das, worauf es ankommt. Worauf baust du? Woraus schöpfst du deine Sicherheit, deine Identität oder deinen Wert? Der folgende Vers bringt es, finde ich, gut auf den Punkt. In 1. Timotheus steht, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guter Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Wir dürfen ganz neu verstehen, dass Geld an sich nicht schlecht ist. Reich sein ist auch nicht etwas Schlechtes. Aber die Liebe zum Geld, das Vertrauen auf unsere Finanzen, das Umklammern unserer Finanzen, wenn wir darauf bauen und nicht teilen wollen und nicht anderen von diesem Segen teilhaben lassen. Ich glaube, dass Gott uns beschenken möchte und uns auch in diese Verantwortung mit hineinnehmen möchte und uns als seine Verwalter einsetzen möchte. Und er möchte uns dazu finanzielle Freiheit geben, damit wir andere segnen und teilen können. Und unsere Motive sind dabei entscheidend. Ich weiß nicht, vielleicht kommst du auch von der anderen Seite und hast erlebt, dass in manchen Kirchen ein Wohlstandsevangelium gepredigt wurde. Was das genau ist, das ist eine Message, wo man sagt, wenn du reich werden willst, musst du viel geben. Und es ist inhaltlich eine ganz feine Linie, weil wir glauben, dass Gott uns segnen möchte. Aber bei dem Wohlstandsevangelium geht es darum, dass du für dich selber gibst. Du gibst, um selber zu empfangen. Und es geht wieder um dein Herz und um deine Motive. Das ist wieder das Entscheidende. Wir geben, weil wir großzügig sein wollen. Wir geben, weil Gott so großzügig zu uns war. Und wir wissen, dass Gott uns segnet. Manchmal durch finanzielle Dinge, manchmal durch neue Freundschaften, manchmal durch neue Verantwortung, die er uns schenkt. Nicht immer durch das Finanzielle, aber auch. Genau. Es gibt noch zwei Mythen in dem Buch, die beschrieben sind, die du gerne nachlesen kannst. Und zwar Mythos Nummer 7. Es wäre anders, wenn ich mehr hätte. Das ist der Gedanke, wenn ich nur etwas mehr Geld hätte, könnte ich investieren, dann könnte ich teilen, dann könnte ich großzügig sein, wenn ich nur mehr hätte. Mythos Nummer 8. Ich stecke fest und es gibt keinen Ausweg. Vielleicht steckst du in einen Zustand von Mangel und du siehst keinen Ausweg und der Gedanke ist da, es wird für mich immer so sein. Diese zwei Mythen müssen wir uns unbedingt noch kurz anschauen, weil in diesen Mythen steht eine innere Entscheidung, die wir unbewusst oder bewusst getroffen haben, dass und die ihren Ursprung in einem verzerrten Gottesbild haben. Gott möchte es für mich so und es wird sich nie ändern. Oder vielleicht verurteilst du dich selber und denkst, meine Unfähigkeit hält mich in dieser Lage und es wird sich nicht ändern. Und ich möchte dir heute sagen, dass diese inneren Entscheidungen auf Lügen basieren. Und wir werden in den nächsten Wochen den Weg Gottes zu finanzieller Freiheit zusammen entdecken. Aber ich möchte dir trotzdem zum Schluss dieser Predigt ein paar Wahrheiten mitgeben, mit denen du anfangen kannst zu arbeiten, mit denen du partnern kannst, um deine Prägung zu ändern, um dein Denken, dein Mindset über Geld zu ändern. Die erste Wahrheit ist: Ich habe genug für eine veränderte Zukunft. Hey, ich weiß nicht, wo du heute stehst, finanziell, wie es bei dir aussieht, aber es gibt ein Prinzip in der Bibel und das ist das Prinzip von Ernte, von Saat und von Ernte. Und vielleicht ist der Zustand, wo du heute bist, ein Zustand von Mangel und vielleicht von Armut, die Ernte von der Saat von gestern. Aber ich möchte dir heute sagen, dass du Saatgut heute in der Hand hältst und wenig Saatgut, die du gut säst, kann in der Zukunft viel Ernte bringen. Und es fängt mit kleinen Schritten an. Und ich möchte dir ans Herz legen, heute die Entscheidung zu treffen. Ich möchte heute meine Finanzen Gott unterstellen. Ich treffe heute die Entscheidung, dass Gott auch Zugriff auf diesen Bereich in mein Leben hat. Und nicht nur ein bisschen, sondern ich möchte seinen Weg für meine Finanzen gehen. Die zweite Wahrheit ist, Gott will mich heute für ein stärkeres Morgen vorbereiten. Ich möchte dir da auch Mut machen, dass du nicht die Umstände für deine Lage verantwortlich machst, sondern dass du dein Denken änderst und dass du dir die Frage stellst, darf Gott heute und in den nächsten Wochen, wo wir uns dieses Thema stellen, darf Gott deine Gedanken, deine Meinung dazu prägen und verändern? Er hat die Macht dazu. Aber er tut es nur bei Freiwilligen. Möchtest du heute, dass Gott in dein Herz kommt und dass er dein Denken darüber ändert, dass er dein Mindset verändert? Wahrheit Nummer 3, zwischen der Zusage, und ich liebe diesen Satz, eine ganz starke Aussage aus diesem Buch, zwischen der Zusage und der Versorgung liegt der Ort meiner Verantwortung. Vielleicht hast du noch nicht erlebt, dass das, was du gesät hast oder das, was du hast, die Ernte eingebracht hast, die du dir erhofft hast. Dann bedeutet das, dass du am Ort deiner Verantwortung bist. Dass es jetzt im Moment darum geht, dass du Disziplin aufbaust, dass du umdenkst, dass du bereit bist zu lernen und das zu implementieren und dass du treu bist in dem, wo du gerade bist. Deine Disziplin von heute bestimmt über die Freiheit deiner Zukunft. Und die Wahrheit Nummer 4, mein Weg beginnt mit einem kleinen Schritt. Diese 4 Wahrheiten sind ein kleiner Teaser, ein kleiner Appetitanreger auf die kommenden Wochen. Aber ich möchte dir auch sagen, es gibt keine instante Lösung für diese Probleme. Es ist ein Weg, den wir zusammen gehen. Und ich will dich ermutigen, dass du auch jetzt gleich in deiner Live-Group dir die Fragen anschaust und einfach heute diesen kleinen Schritt gehst, dass du sagst, ja, ich möchte mein Denken, ich möchte für Disziplin beten, ich möchte, dass sich etwas in meinem Leben ändert und ich möchte diesen Bereich vor Gott bringen. Es ist eine Entscheidung, die du heute treffen kannst, der kleine Schritt, den du heute gehen kannst. Ich will dich ermutigen, dass du dich auch heute entscheidest, mit dieser Reihe, diese Reihe ans Herz zu nehmen, wenn du eine Predigt vielleicht verpasst hast, die sie nochmal anzugucken bei YouTube, dass du das Buch kaufst, diese 5 Euro investierst, um zu lesen, um zu lernen und Gott einfach dein Herz öffnest, dass er dich neu prägen kann. Gottes Wille ist finanzielle Freiheit für uns und wir machen uns als Church zusammen auf den Weg dorthin. Ich habe ein paar Fragen für euch vorbereitet, die ihr euch als Live-Group anschauen könnt. Die werden gleich eingeblendet und ich wünsche euch noch eine richtig gesegnete Zeit zusammen als Live-Group. Bis ganz bald.
Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.